Radio 1. Hörbar Brust.
Sie kann sehr laut und cool wirken und innerlich aber wahnsinnig unsicher. Die Mischung ist vielleicht auch speziell. Ich glaube, dass die Scheidung meiner Eltern da eine große Rolle spielt. Bin sehr oft umgezogen, musste also immer wieder so von vorne anfangen. Und dann ganz sicher auch der Mauerfall. Der hat große Unsicherheit in mir ausgelöst.
Radio 1, die Hörbar Brust, wie schön, dass Sie diese Radiosendung eingeschaltet haben oder dies hier als Podcast streamen. Beides ist möglich. Also wenn Sie jetzt gerade zum Beispiel im Auto sitzen und dieses Gespräch und denken, ach schade, dass ich gleich aussteigen muss, dann haben Sie die Möglichkeit, dieses Gespräch später als Podcast nochmal nachzuhören. Jede Woche sitzt mir ein wunderbarer, besonderer Gast gegenüber. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die mindestens eine Sache richtig gut können. Also richtig gut. So, dass Sie es selbst spüren, weil es Ihnen besonders viel Spaß macht. Und so, dass auch alle anderen Leute um Sie herum sagen, wow, das ist aber außergewöhnlich. Unser heutiger Gast jedenfalls verfügt über eine solche Mischung aus Talent und Leidenschaft, zu der aber in der Regel immer auch eine große Portion Fleiß gehört. Jördis Triebel, selbst ausgezeichnet mit zahlreichen bedeutsamen Preisen, ist so etwas wie ein Gütesiegel für Filme und Serien. Die Schauspielerin kam 1977 in Berlin, Hauptstadt der DDR, als zweite von vier Schwestern zur Welt. Mit 17 spricht sie zum ersten Mal an der legendären Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch vor. Ein Jahr später wird sie angenommen. Bis heute spielt Jördis Triebel in den unterschiedlichsten Produktionen mit. Von Babylon Berlin über Dark, Bad Banks, Weißensee oder jetzt in einer feinen kleinen ARD-Produktion mit dem Titel Marzahn mon amour.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Das war wunderschön gerade. Das ist immer so merkwürdig, wenn man dann die Beobachtung von außen auf sich selbst hört. Und wenn ich mir vorstelle, ich damals in der Schule, ich war sehr schlecht in der Schule und habe immer gedacht, eines Tages zeige ich euch, das wird eine Schauspielerin und ihr werdet schon noch sehen.
Hast du gedacht?
Ja, ja. Also ich war wirklich schlecht in der Schule. Ich konnte einfach nicht still sitzen und zuhören und das auswendig lernen ist mir jetzt auch nicht so leicht gefallen. Ich hatte einfach viele andere Sachen im Kopf und so. Hab ja auch kein Abitur, das gebe ich auch gerne zu. Und wenn dann jemand über mich erzählt, was aus mir geworden ist, dann bin ich selber mal ganz fasziniert und sage, ich denke mal, was ich? Wirklich? Wie schön.
Komisch, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die das so über sich selbst sagen können, ohne dass man das Gefühl hat, das ist einfach nur nüchtern aufgezählt. Ne? Also weil entweder gibt es Leute, die kokettieren und die das dann klein machen, weil es ihnen irgendwie unangenehm ist, wenn man das über sich selbst sagen würde. Oder es gibt eben so die Selbstüberschätzer, die Prahler. Die, das ist ja gerade auch so ziemlich up to date, dass ich Leute so ganz geil finde und auf die eigene Brust schlagen und ihre ganzen Verdienste und Preise und so weiter aufzählen. Aber die wenigsten Menschen sind, glaube ich, in der Lage, das ganz objektiv, naja klar, ist ja eben auch subjektiv.
Ach, bei mir ist auch immer eine große Portion Demut mit dabei, weil ich so dankbar bin, dass ich diesen Beruf machen kann und immer noch mache. Weil es gibt ja immer Auf und Abs, ne? Und bei den Abs denke ich dann auch immer, mache ich jetzt nur was anderes? Wie geht's denn weiter oder so? Und dann geht's irgendwie immer weiter. Und eben, wenn dann die Projekte aufgezählt werden, bei denen ich mitgemacht habe, denke ich immer, boah, ich habe schon auch echt Glück gehabt.
Hast also Glück gehabt, ja, aber die anderen ja auch. Ne? Also das ist ja, das darf man eben auch nicht vergessen. Du kannst noch so talentiert sein und im richtigen Moment, an der richtigen Stelle, am richtigen Platz, aber kaum jemand hat nicht auch noch das Wort Fleiß oder Selbstdisziplin hinzugefügt, wenn es um sowas ging. Du bist ein fleißiger Mensch, oder?
Ja, bei den Dingen, die ich möchte, ja. Bei anderen dann weniger, aber das ist aber auch der Anspruch, den ich an mich selber habe oder an die Sache, weil ich immer über meine eigenen Grenzen gehen möchte oder über das, was ich denke, dass ich schon kann oder schon mal gemacht habe oder so, was ja auch den Beruf total ausmacht, dass ich mich immer auf was Neues komplett einlasse und jedes Mal davor denke, ich kann es eigentlich nicht, ich muss mich immer wieder neu beweisen. Aber weißt du, deswegen liebe ich den Beruf auch so sehr. Ich Berliner plötzlich.
Ja, das machst du aber in der letzten Zeit häufiger, wenn ich das sagen darf. Ich habe so ein paar Sachen angeguckt und angehört mal kurz.
Back to the roots, wa?
Man hätte es nicht berlinerischer aussprechen können. Back to the roots. Was denn, was wolltest du gerade sagen?
Ich saß übrigens, von einem Taxifahrer, mit einem Taxifahrer im Auto, weil mein Auto wurde gestohlen.
Nee.
Ja, vor 3 Tagen.
Dieser Porsche Cayenne.
Sagt es doch nicht. Na und? Bist doch nur neidisch. Und das war der Svenny, der Taxifahrer. Ja. Und der kommt aus West-Berlin und hat auch total Berliner.
Ach, Sven fährt häufig unsere Gäste.
Und ich habe zu ihm gesagt, wisst ihr, was erstaunlich ist? Ich hätte jetzt auch nicht rausgehört, dass dein Berliner Dialekt aus dem Westen kommt. Und da verbindet uns ja dann doch was. Dann ist, also beim Dialekt ist, gibt es keine Grenze. Ist das nicht schau?
Zeig schon wieder. Ja, ich finde es eher erschütternd, dass du sagst, dann verbindet uns ja doch was, weil ansonsten nichts.
Naja, also das ist ja auch immer wieder Thema. Es ist ja schon, man kommt ja schon aus 2 verschiedenen Ländern.
Ja, aber ansonsten nichts.
Warte.
Gut, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Gut, pass auf, wir fangen, ich gebe dir mehr Zeit. Wir fangen an mit deiner ersten Musik, deiner Songauswahl. Und dann mal viel Spaß beim Zurückrudern oder beim Ausdenken einer tollen Antwort hier bei so einem Sender, der, okay, weltweit gehört wird, aber eben auch in Berlin-Brandenburg. Mal gucken, wie du diesen Spagat hinkriegst. Das möchte ich sowieso, dann gewinnt Jördis noch ein bisschen mehr Zeit. Ich möchte sie mal darauf aufmerksam machen, mir ist das neulich nämlich so gegangen, wie dankbar ich dafür bin, dass es die Radio 1 App gibt. Ich werde dafür nicht bezahlt und mir wird auch nicht nahegelegt, das zu sagen. Aber wenn Sie mal irgendwo sind, ganz egal ob Salzgitter, Salzwedel oder Sri Lanka, und Sie haben das Gefühl, es ist irgendwie komisch hier mit der Musik oder ich kriege keine richtigen Nachrichten oder so, über die Radio 1 App können Sie das jederzeit anhören. Und vor allen Dingen, was so super ist, weiß ich nicht, 7:15 wach und man denkt so, ah, ich hätte gern die 7 Uhr Nachrichten gehört. Sie können, wenn Sie auf live gehen, Sie können mit dem Finger, gibt es so eine Art Cursor, und Sie können sich jeden Part des Programmes nochmal neu anhören. Also ganz unaufwendig. Sie gehen mit dem Finger wie in so einer Timeline zurück und können dann nochmal Verkehrsservice hören oder nochmal die Nachrichten, ja.
Und wenn man ein tolles Lied gehört hat um 7.15 Uhr und das ist aber schon 8 Uhr, kann man auch nochmal zurückgehen und gucken, wie das Lied eigentlich heißt.
Richtig. Und außerdem hat man ja Shazam und findet das sowieso heraus. Aber wenn wir jetzt schon Lob hudeln, dann auch nochmal wirklich ein fettes Dankeschön an diese außergewöhnliche Musikredaktion. Ich habe früher mehr Radio gehört, muss ich sagen. Ich habe morgens das Radio angemacht und abends habe ich es ausgemacht. Jetzt muss ich mich manchmal dran erinnern. Und wenn ich dann aber Radio 1 höre, ist egal, wie Sie das da draußen jetzt gerade auffassen, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich freue mich so, ich lerne weiterhin so gute Songs kennen. Und wirklich, diese Musikredaktion ist was ganz Besonderes. Vielen herzlichen Dank dafür.
Auch von meiner Seite.
So, jetzt kommt der erste Song. Curtis Mayfield, sehr, sehr schön. Sehr schön ausgewählt. Move on up. Man kann ja gar nicht ruhig sitzen, wenn man diesen Song hört. Da hebelt sie auch schon. Tanzt du viel? Wo denn?
Ach so, kommt das Lied noch gar nicht? Also gut. Wie wartet das der Song jetzt?
Ja, komm, dann spielen wir erstmal das Lied.
Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you.
Move on up, Curtis Mayfield. Und Jördis Trebel, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Ich würde gerne eine eigene kurze Geschichte zum Besten geben. Ach so. Weil die so ein bisschen anknüpft an das, worüber wir gerade gesprochen haben. Diese musikalische Sehnsucht und dieses Entdecken auch. Weil ich komme aus Hannover und dort gab es FFN. Das war, glaube ich, der erste Privatradiosender. Ich weiß nicht, ob Deutschlands, aber auf jeden Fall Niedersachsens. Und das war eben auch so der Sender, der andere Musik spielte als der NDR, ja, also für jüngere Leute eben. Und da ist Frühstücksradio entstanden, sehr viel Comedy und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich einmal nachts unterwegs war und es gab einen Moderator, der hieß Kurt, glaube ich. Und den rief ich an, weil ich fand natürlich, man musste die Nummer erstmal herausfinden, weil der nachts ein Lied spielte und ich musste unbedingt wissen, was das ist. Das war damals der Weg, ne? Ohne Internet und so. Du hast dir eine Nummer, eine Uhrzeit aufgeschrieben. Du hast versucht, den Refrain irgendwie so runterzuschreiben. Manchmal mit Kajalstift während der Autofahrt so rechts irgendwo hin. Und so kam ich auf Curtis Mayfield und dieses Album. Was hatten wir gerade gesagt?
Wie heißt das
Album?
Superfly.
Superfly, ganz genau. Und das ist ja ein Album, das man auch durchhören kann, das richtig, richtig gut ist.
Durchtanzen.
Durchtanzen auch. Also wie oft tanzt du?
Sehr oft, aber meistens alleine zu Hause. Habe ich auch vor der Sendung gemacht, um mich ein bisschen locker zu machen. Ja. Und ich habe das schon als Kind gemacht. Also
du hast mal einen Tanzwettbewerb gewonnen.
Ach nee.
Hast du wohl, mit 8 oder 9?
Das war kein Wettbewerb. Ich war im Ferienlager, mein Vater war Lagerleiter. Und ich war immer die Jüngste, weil ich ja sein Kind war, durfte ich mit. Und das war dann eher ein Trostpreis. Also ich habe zwar den ganzen Abend getanzt, aber alle anderen haben halt Preise bekommen. Und irgendwann habe ich dann mal einen Preis bekommen als Tanzmaus. Also Tanzwettbewerb könnte ich natürlich auch so verkaufen, klingt besser, aber.
Musst du wohl mal gemacht haben, denn ich habe es ja irgendwo gelesen. Fiel es dir schwer, eine Auswahl zu treffen, also dich auf 8 Songs zu beschränken?
Ja, und vor allen Dingen würde es jede Woche, würde, glaube ich, eine neue Liste. Also ich finde es schwer, mich auf einen Song festzulegen, weil jede Phase meines Lebens, da gibt es halt dann immer mehrere Songs dazu. Aber also Entscheidung fällt mir dann schwer, aber an Songs mangelt es mir nicht.
So, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Und neue Musik scheinst du dann, also ich will jetzt nicht nochmal auf Radio 1 kommen, aber es gibt ja verschiedene Wege, wie man auf neue Musik kommen kann. Oder würdest du sagen, dass der Fundus, aus dem du schöpfst, schon der von früher ist? Oder kriegst du auch neue Bands mit? Vielleicht sogar durch deine Söhne, die wie alt sind?
Fast 14 und 16.
Okay, das ist wahrscheinlich viel Hip-Hop, kann ich mir vorstellen.
Gut, ja. Also wenn wir Auto fahren, in meinem geklauten Auto, also nicht, dass ich das geklaut habe, als es noch nicht geklaut war, auf Autofahrten dürfen sie dann ihre Playlists und dann höre ich mir die Songs an und die guten sollen sie mir dann rüberschicken und die, die nichts sind, können sie gleich skippen. So machen wir dann mal.
Was ist das mit dem Auto?
Na, ist weg.
Naja, das habe ich jetzt schon. Aber was, also ich frage mich, war das so ein schickes, war das so ein, ich stelle Ihnen das als Schauspielerin zur Verfügung, also Schauspieler und Schauspielerinnen kriegen ja manchmal so tolle Deals, dass sie dann richtig tolle Autos für eine Weile fahren dürfen oder so.
Aber da hätte ich ja Glück gehabt, weil dann hätte heute wahrscheinlich schon neu vor der Tür stehen. Nee, das habe ich mir mühsam erspart, war kein Neuwagen, Gebrauchtwagen, aber einer, wo mir schon von Anfang an gesagt wurde, der ist sehr begehrt, der wird oft geklaut.
Ach.
Ein VW Caddy. Ach. Familienauto, wo man auch hinten, ich hatte vor, im Sommer eine Matratze reinzulegen und ein bisschen rumzufahren und so. Ich hatte den erst 4 Monate. Aber es ist auch nicht die einzige Sache. Ich bin Opfer vieler Scams gerade. 2-mal wurde der Briefkasten, aus dem Briefkasten Karte und PIN rausgefischt, Konto abgeräumt. Und jetzt zum 4. Mal wird unter meinem Namen Laptop, Handy gekauft.
Was?
Und, also zurzeit ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
Vielleicht könnte ja jemandem, der jetzt gerade zuhört, eine Idee kommen, wie man so einen kleinen, wie wir dir einen kleinen Schutzschild basteln können. Weil das ist jetzt echt next level. Aber was du gerade erzählst, das ist natürlich, weißt du, was das Blödste daran ist, dass man so misstrauisch wird? Ich finde misstrauische Menschen hässlich.
Ja, vor allen Dingen sitze ich jetzt schon zum 3. Mal bei der Polizei und ich habe schon das Gefühl, die denken, sag mal, das macht die doch alles selber.
Oder es gibt dort einen Hauptwachmeister. Ich meine, gucke mal, es gibt so Ärzte, Professoren, die jahrzehntelang in Tokio irgendwelche Ultraschallseminare leiten. Und irgendwann kommt raus, dass die einfach mal in Görlitz eine Tankstelle gehabt haben und gar keine richtigen Mediziner sind. Es könnte ja sein, dass bei dir im Revier, dass es da einen Wachtmeister gibt, der möglicherweise...
Der das alles macht, um dich kennenzulernen.
Ja, vielleicht. ja, ist ein neuer Kollege, niemand fragt. Und dann sagt der so, ja, Mensch, ich habe jetzt hier Ihre Adresse,
Triebel. Vorgestern, der war wirklich sehr nett, der davor hatte so was von schlechte Laune. Kein Witz ist bei dem angekommen. Der war so streng zu mir, dass ich immer lachen musste. Und ich hatte schon Angst, dass der mich festnimmt, weil er... So, worum geht's, Frau Triebel? Worum geht's? Schneller. So war der mit mir.
Wirklich?
Ich war so unter Druck und ich musste mal so lachen. Ich fühlte mich wie so ein Schulkind.
Oh nein. Das erinnert mich daran, dass ich neulich auf Instagram so einen Film gesehen habe, so ein amerikanisches Video von so Typen. Zuerst ist es wirklich sehr lustig, so mehrere Männer, die hintereinander geschnitten werden, die alle James Bond heißen. Also sie heißen wirklich einfach Bond mit Nachnamen und ihre Eltern fanden es irgendwie funny, ihnen den Vornamen James zu geben. Und wenn du dann, also der einleitende Satz war, wenn ich mich recht erinnere, wenn sie einen bestimmten Namen haben, sollten sie nicht in Dissonanz mit oder in Schwierigkeiten mit der Polizei geraten. Und dann ist es eben auch so. Ne? Am Anfang ist es wirklich total lustig, weil diese Typen so beschreiben, so, und dann wurden sie routinemäßig gecheckt und wie ist denn ihr Name? Ja, ihr Nachname Bond und ihr Vorname. So.
Lustig. Jetzt kommen Sie mal mit. Haben Sie was getrunken?
Ja, ganz genau. Ganz genau. So. Und dann aber, und das ist dann die andere Seite der Geschichte und die, genau wie die eine Seite lustig ist, ist das todtraurig und hochdramatisch. Und ich glaube, dass mir selten das Ausmaß von Rassismus so deutlich wurde. Da gab es einen Schwarzen, der für, ich glaube sogar, 3 Wochen in den Knast ging, der vor Gericht, wo ein Richter entschieden hat, er hätte sich über den Polizisten lustig gemacht. Weil der Polizist immer wieder nachfragte und er immer wieder sagte, Bond, James, Bond, so. Also,
weil er so einen Ausweis hat, er keinen Ausweis.
Ja, doch, das wurde dann geglaubt. Aber dadurch, dass er, es wurde ihm ausgelegt, als würde er die Staatsmacht sozusagen verhöhnen. Und da ist dann schon so, dass man denkt, okay, wir hören uns jetzt 6 Geschichten von weißen Männern oder kaukasischen Männern an, die irgendwie wirklich lustig sind und dann ist da die Geschichte einer Schwarzen. Das Video war jetzt nicht so darauf angelegt, so nach dem Motto, so und jetzt passen Sie mal auf, sondern es war eher so beiläufig erzählt, sodass man von selbst drauf kam, dass man dachte, wie bitte? Ein Richter hat entschieden, dass du dich über die Justiz lustig machst, weil du deinen Namen wiederholst, so wird mit dir umgegangen. Wow, das war echt ein ganz schön dickes Ding. So, ich sehe schon, dass wir über dein Leben heute sehr wenig erfahren. Ja. Dann spielen wir einfach nochmal Musik und steigen danach richtig ein.
Abgemacht.
Gut. Wir hören jetzt den Pionierchor Edgar André des Berliner Rundfunks mit Unsere Heimat. Kannst du uns da so ein bisschen reinschleusen in den Song, sodass wir das mit bestimmten Ohren hören?
Ein paar Bilder, meinst du? Ein paar Bilder geben? Also ich gebe dir ein Bild.
Ja, mach mal.
Appelle. Pionierappelle in der Schule.
So, jetzt ist da eine 12-Jährige, die sagt, was sagt diese Frau? Pionierappelle, was ist das?
Ich glaube, das war einmal in der Woche, ist schon so lange her, du. Schulappell, da kommt die ganze Schule, muss auf dem Hof, muss sich in so einem Quadrat aufstellen, nach Klassen und Altersgruppen. Und die Jungpioniere haben ihr weißes Hemd und das blaue Tuch. Und die Themenpioniere haben ein rotes Tuch. Und die FDJler haben ein blaues Hemd an, was ich leider nie gekriegt habe, nach der Jugendweihe, naja. Und dann, singt man dann zusammen und werden so ein paar organisatorische Sachen gesagt, aber meistens, also singt man, glaube ich, am Anfang und am Ende, haben wir gesungen und oft Unsere Heimat. Und das ist ein Song, da kriege ich so eine Gänsehaut, wenn ich den heute noch höre. Und wenn ich Leute aus dem Osten treffe, die ein bestimmtes Alter haben, die den Song auch kennen, dann fangen wir sofort an zu singen, weil er einfach so schön ist. Toll.
Da hast du innerlich mitgesungen. Das hat man deinem Körper angemerkt. Du bist hin und her gegangen mit
innerlich,
deinen Armen.
Innerlich mitgesungen, aber die Höhe wäre schwierig geworden.
So. Also, falls Sie jetzt erst einschalten. Das hat vorhin, so begann unser Gespräch und das ist sehr spielerisch gewesen und das kann es auch meinetwegen bleiben. Aber wir können trotzdem versuchen, da so einen kleinen Hauch, weiß ich nicht, Aktualität oder Gegenwart reinzubringen. Es gibt eben doch jetzt auch nach so viele Jahre nach der Wiedervereinigung, 35 Jahre sind es jetzt, immer noch sehr, sehr große Unterschiede, die du da auch attestierst, ne? Weil du sagst, guck mal, unser Dialekt, da verbindet uns ja doch etwas. Dir fallen offenbar nach wie vor eher die Dinge auf, die unterschiedlich sind, die Ost und West nicht miteinander verbinden. Würdest du das sagen?
Also ich war 11, 12 beim Mauerfall, deswegen ist es für mich nochmal anders. Ne? Mhm. Also ich war Kind und ich habe meine Kindheit in der DDR verbracht und hatte in diesem Land auch eine schöne Kindheit. Deswegen kann ich es auch nur aus meiner Perspektive erzählen. Trotzdem ist alles, was davor war und besonders was danach kam, was mit dem Osten passiert ist, nach der Wende, ist so traumatisch, glaube ich, für die gesamten DDR-Bürger gewesen bis heute, dass man sich halt einfach A, wiedererkennt, wenn man sich trifft, und B, etwas teilt, was niemand von außen, besonders aus dem Westen, verstehen kann. Es gab ja jahrelang, war es eher die Klischees aus dem Osten, man hat sich darüber lustig gemacht, ne? Was für, sag ich jetzt mal, für uns auch immer schwer war, weil man immer das Gefühl hat, man ist eher so eine lächerliche Figur, man ist gar nicht ernst zu nehmen. Und wir waren ja sozusagen diejenigen, die sich anpassen mussten an das tolle System, denn unser System war ja nur böse und nur schlecht und einfach wurde halt permanent lächerlich gemacht. Und heute gibt es halt immer noch die extremen Unterschiede. Also im Westen ist halt definitiv mehr Geld vorhanden. Da gibt es ja viele, viele Erben. Also ich will nicht immer Schubladen benutzen, ne? Gibt es natürlich auch andere. Aber ich glaube, dieses grundsätzliche Gefühl von nie so wirklich es auf Augenhöhe geschafft haben, dass man in diesem System von behaupte einfach, du bist jemand, dann kommst du schon irgendwo hin. Es geht immer nur ums Geld, es geht immer nur ums Verkaufen. Das ist jetzt auch erhöht, ne, der Kapitalismus. Und wie sollte jemand aus dem Osten das erstmal lernen? Das hat Jahre gedauert und geht bei mir zum Beispiel immer noch gegen meine Natur. Und deshalb ist es, glaube ich, etwas, was viele Menschen verbindet und auch dieses Gefühl von, man ist irgendwie weniger wert. Also ich weiß, dass ich nach der Wende jahrelang, wie viele andere auch, immer versucht habe zu verstecken, dass ich aus dem Osten bin, weil ich auch diese Fragen leid war und diese, also gerade diese Klischee-Fragen, weil sich niemand wirklich interessiert hat. Und deshalb,
was waren das für Fragen?
Na, wie war denn mit der Stasi damals? Das ist schon krass in so einem Land, wa? Und nicht, ach Quatsch, die haben ja nicht Berliner, die Westis.
Die Westberliner schon.
Aber es waren ja meistens die, die gefragt haben.
Also würdest du sagen, dass die Westberliner das besser gehandhabt haben als der Rest der Republik, also die Westdeutschen, oder hat sich das nicht unterschieden?
Doch, das war schon unterschiedlich, weil ich glaube, unter den Berlinern hat man schon mehr voneinander mitbekommen und Berlin, Westberlin war ja sowieso auch sehr links und sehr autonom, also
Berlin. Eher antikapitalistisch, also nicht richtig antikapitalistisch, aber eher so ein bisschen, ne? Eher so ein bisschen, genau. So das wilde Kind der Bundesrepublik.
Und die Fragen, die dann auch kamen, waren halt, war schlimm, dass ihr nicht reisen konntet, ne? Und man so denkt, Mann, wir haben da gelebt. Also es gab so viele, oder ja, wirklich so viele kluge Menschen dort, SchriftstellerInnen, MusikerInnen, also das ist einfach so schlimm gewesen, dass man so über einen, naja, dass man einfach, das wurde so weggewischt, wurde ja nicht gewertschätzt, was dieses Land hervorgebracht hat, ja, auch an Denkern, wichtigen Denkern.
Das hat ja mit dem Reisen nicht so viel zu tun, was du jetzt gesagt hast, weil da können ja noch so viele wichtige Denker in deiner Nachbarschaft leben, wenn du das Gefühl hast, du willst mal nach Thailand. Also ja, ich bin jetzt auch diversi, ne? Also ich werde wahrscheinlich, und du musst da auch keine Rücksicht auf mich nehmen, wenn weise mich ruhig darauf hin, dass ich da möglicherweise nicht sensibel genug bin. Ich denke jetzt nur gerade daran, dass Jakob Hein, der Autor und Psychologe und Übersetzer, gerade jetzt vor 2, 3 Wochen da war, kann man auch noch nachhören. Jakob ist zum Beispiel jemand, der sagt, das hat mich, ich weiß nicht, ob ich mit 30 noch in der DDR geblieben wäre, wenn es den Mauerfall nicht gegeben hätte. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er seine Jugend und die Struktur dieses Landes verrät, in dem er groß geworden ist. Aber er sagt schon, für ihn ist es ganz wichtig gewesen, rauszugehen, reisen zu dürfen. Also ich merke daran nur, wie schwierig es ist, dieses Gespräch zu führen, weil ich glaube, es würde mir umgekehrt nicht anders gehen, dass ich immer versuchen würde, meine Kindheit und meine Erinnerungen zu verteidigen. Weil das, was da von außen kommt, wie du sagst, das ist wie so ein vorhersehbarer Regen. Ne? Da weißt du schon irgendwie, jetzt geht's los, jetzt wird stärker und dann vielleicht irgendwann hört's auf zu plattern. Aber es ist so vorhersehbar und nichtsdestotrotz sind ja ein paar Sachen, haben vielleicht für die eine oder andere Person schon Gewicht gehabt. Ne? Also Familien, die wirklich mit der Stasi, die im Knast gelandet sind.
Das meine ich gar nicht. Ich meine nur, Zwischentöne sind so selten möglich. Deswegen.
Woran liegt das? Wie kannst du uns die beibringen, uns Versis, die es falsch machen? Oder wie kann man dafür ein Gefühl kriegen nach so langer Zeit?
Wäre schön, wenn ich es wüsste. Ich glaube, es ist einfach generell ein menschliches Phänomen, Dinge gerne in Schubladen zu stecken und zu sagen, das ist jetzt so und das ist jetzt so. Die Ossis wählen die AfD und die Wessis eher die CDU. Also man will ja nicht wirklich warum hören. Man hört ja nicht wirklich den Geschichten zu. Und deswegen muss ich jetzt einen kleinen Bogen zu Marzahn Mon Amour machen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Was so schön ist, weil dort hört man den Leuten
stimmt.
zu.
Das stimmt.
Und wertet nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas auch, was dem Osten total fehlt. Dass da niemand wirklich mal hinfährt und sagt, jetzt erzähl mal. Was läuft denn hier eigentlich nicht?
Ich würde gerne an dieser Stelle zwei Reportagen nochmal ins Gedächtnis rufen, die es in der Mediathek gibt. Einmal Hört uns zu, wir Ostdeutschen und der Westen. Können Sie noch in der Mediathek sich anhören. Und dann haben eben Ingo Zamperoni und Jesse Weimer kurz vor den Wahlen jetzt im Februar, glaube ich Ende Februar, eine Reportage gemacht, Was bewegt Deutschland? Also jeweils sehenswerte Dokumentationen machen auf jeden Fall nicht dümmer. So, jetzt müssen wir mal langsam.
Du siehst aus wie ein Rockstar, weißt du das?
Ich sehe aus wie ein Rockstar.
Du hast ja gerade so eine. Du siehst überhaupt heute wahnsinnig toll aus. Also immer, aber heute. Ich weiß, du hast dich heute für mich schick gemacht.
Habe ich dir ja schon gesagt. Ich trage heute nämlich einen Anzug. Ja, habe ich für dich. Hat mich schick gemacht, das stimmt. Was mich auch sehr freut, was du mitgebracht hast, das ist nämlich gar nicht so ein, das gehört jetzt nicht zu den bekanntesten Songs von Ella Fitzgerald, Basin Street Blues. Liebe ich. Wie ist dieses Lied in dein Leben gekommen?
Ich habe als Kind sehr gerne Jazz gehört und ich liebe Ella Fitzgerald und ich glaube, ich habe alle Songs mitgesungen und wollte eigentlich als erstes Jazzsängerin werden.
Ich glaube, bei dem Song singt sie auch einmal wie Louis Armstrong, ne? Es ist nicht so, dass sie irgendwann so...
Das ist gut. Nee, ich sag doch, ich kann alle auswendig.
Ja, los, sing mal ein bisschen Ella.
Nee,
dann doch nicht. Gut, dann hören wir jetzt eben Ella Fitzgerald, Basin Street Blues.
Babadum.
Ja, toll. Wir haben natürlich die ganze Zeit mitgesungen. Aber und ich weiß, dass Mariam immer so versucht wurde, das Mikrofon aufzuziehen. Aber
nee.
Nein.
Weh.
Hey. Sowas würden wir nur mit deutlicher Erlaubnis machen, ist ja wohl klar. Die Frage ist, warum hast du als Mädchen schon Jazz gehört? Und wie habt ihr überhaupt Musik gehört damals? Lief da immer das Radio? Lief es in der Küche? Oder habt ihr im Wohnzimmer so eine Stereoanlage gehabt? Durftet ihr da dran als Kinder?
Radio und Platten. Sehr viele Jazz- und Bluesplatten. Mein Vater war eher der Jazzer, Blueser und meine Mutter eher Rock-Pop. Und es war, glaube ich, eine echt gute Mischung. Die haben beide einen super Musikgeschmack. Und ich weiß nicht, ich habe immer, mein Springseil war mein Mikrofon.
Ach, das ist ja meine Variante, nicht die doofe Haarbürste.
Oder Möhre, ne?
Eine Möhre. Ja. Oder ein Springseil.
Ein Würstchen.
Hast du in der Möhre gesungen?
Genau. Nicht so angezogen wie, wird er jetzt 70?
Nina Hagen.
Genau. Angezogen wie Nina Hagen, schön bunt. Und dann los geht's. Was guckst du mich jetzt so an? Stellst du dir das gerade vor?
Mhm. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich das jetzt gerade nicht vorstellt. Weil das eine ist ja die bunte Klamotte, das andere war ja auch immer die extreme oder ist die extreme Schminke. Ne? Hast du dich auch...
Nein. Was ich gemacht habe, ich hatte immer Haare bis über den Hintern, lange blonde Haare. Und ich habe die mir immer ganz klein flechten lassen. Und das Schönste war, nach einer Woche machst du die auf und dann hatte ich einfach eine Löwenmähne.
Ja.
Aber nochmal zu Nina Hagen. Wir hatten die gleiche Gesangslehrerin. Wollte ich nur mal sagen, ich und die Nina.
Und sich dann aber so zieren, oder was?
Ja, das muss ja gut eingebaut werden, nicht so nebenbei. Dann kriegt ein Ton nicht und dann heißt es, naja.
Wir sind ja nicht live, du hättest tausendmal neu, du kannst tausendmal neu ansetzen.
Nee, das so was mache ich nicht.
Also, wir starten am 30.10.1977. Du kommst in Ost-Berlin zur Welt. Der 30.10. ist auch, 2008 wurde der Flughafen Tempelhof geschlossen. Keine Ahnung. Dann frage ich natürlich noch nach dem isländischen Namen. Das ist ein isländischer Name, ne?
Kommt jedenfalls aus dem Norden, stammt aus der Mythologie. Die Jördis ist die Göttin des Schwertes und wird im Original mit HJ geschrieben und nicht mit J.
Wie sind Sie da drauf gekommen, deine Eltern?
Namenswörterbuch. Mein Vater war eigentlich dagegen, weil der Name zu kompliziert ist. So hieß ja auch keiner im Osten. Ich musste den auch immer erklären und wurde immer 3 oder 4 Mal nachgefragt. Wie heißt du? Ja, das hat mich schon genervt, aber jetzt finde ich es eigentlich ganz gut.
Bist du meiner Jördis begegnet?
Nee, ich war neulich bei DM, darf ich das sagen?
Ja, und unbedingt.
Und da war eine Mitarbeiterin, die hatte am Telefon, Mensch, Jördis, morgen musst du ja arbeiten. Da habe ich gedacht, sag ich jetzt was und sag, Mensch, krieg mal. Nee, ich bin noch keiner begegnet.
Hattest du denn so einen Dingsnamen, so einen Rufnamen, also so einen Spitznamen?
Ich habe mich selber Lotti genannt.
What?
Ja, aber so hat mich keiner genannt, deswegen hat sich das nicht durchgesetzt.
Weil du fandest es ein schöner Name oder hast du irgendwo, gab es eine Romanheldin, irgendeine Geschichte, dass du auf Lotti gekommen bist?
Einfach kurz und knapp und mega cool, würde ich mal sagen, Lotti.
Lotti. Mhm. So.
Ich nenne mich ja gerne Jürgen Friebel, weil ich oft Post bekomme, entweder an Herrn Jürgen oder Herrn Triebel. Weil niemand drauf kommt, dass ich eine Frau bin und dass Jördis ein Vorname ist.
Hast du das denn auch schon mal ausgenutzt und irgendwo angerufen und gesagt, hier ist Jürgen Triebel, ich würde mir gern ein neues Auto bestellen beispielsweise oder auf eine andere Art und Weise?
Noch nicht, aber jetzt wahrscheinlich.
So, aufgewachsen in, ich glaube erst Treptow, dann Marzahn, ne, damals Prestigeobjekt Prestigeprojekt der DDR. Dass auf einer Riesenbrache unglaublich viele Wohnungen hochgezogen wurden und Häuser und ein Stadtteil geplant wurde, zu dem du auch jetzt noch, gerade auch durch den aktuellen Dreh, über den wir später sprechen, einen Bezug hast. Du hast da sehr gerne gelebt, weil es da auch viel grüner ist und offenbar viel mehr Freifläche nach wie vor vorhanden ist, als man so denkt. Ne? Auch da wieder das Klischee. Mhm. Wie würdest du Marzahn beschreiben, damals und vielleicht sogar auch noch heute, wenn es sich jetzt gar nicht so sehr verändert hat?
Wir waren Erstbezug damals, was total Besonderes war. Ne? Also es gab eine Heizung, es war immer warm. Es gab diesen tollen Mülleimer, der draußen im Flur ist.
Oh, das ist so toll.
Wo man nicht runter muss, sondern einfach.
Das ist so amerikanisch.
Schmeißt das in so ein Loch rein.
Dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass sich das ja total gedreht hat. Also damals sind die Menschen, die zum Beispiel auch zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, in den ganzen Altbauwohnungen untergebracht. Das heißt, Neubezug, in Neubau zu ziehen, das war ganz toll, ne? Weil es da eben in den Altbauten gab es oft noch eine Toilette auf der halben Treppe oder Ofenheizung und so weiter und so fort. Deswegen hat sich das so, ne, dass man jetzt, oh, du wohnst im Altbau, das ist aber schick, kann man ja gar nicht mehr bezahlen. Das war früher nämlich noch wirklich anders in den 60er und 70er Jahren häufig. Mhm. Und deswegen Erstbezug war natürlich dann schick, alles renoviert und dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 8. Stock, 10. Stock, 12. Stock.
Mit meinen 9. Ich habe einen Fahrstuhl. Und was halt für mich als Kind super war, überall Familien mit Kindern. Also wir waren den ganzen Tag draußen und mein zentraler Platz war immer der Spielplatz, das Klettergerüst. Hab wahnsinnig gerne geklettert und bin da auch eingeschult worden, 1., 2. Klasse. Und war da einfach wahnsinnig gerne. Und meine Eltern haben sich dann getrennt und das war der Grund, warum wir weggezogen sind. Deswegen endet da sozusagen meine eher unbeschwerte Kindheit in Marzahn und deshalb habe ich wahrscheinlich nochmal noch so eine ganz andere Verbindung zu dem Stadtteil. Trotzdem muss ich sagen, jetzt wo wir da gedreht haben, fand ich es wieder überraschend schön. Also was mir da gefällt, ich wohne halt auch im Zentrum der Stadt, da gibt es halt wirklich noch alle Generationen, die da zusammenleben. Mhm. Und viele Studenten, viele alte Leute. Gibt viele Cafés, wo man draußen sitzen kann, sehr wenig Autos, also sehr viele, wie sagt man?
Verkehrsberuhigte Zonen.
Genau, Spielplätze, Kitas, Kneipen, wo man das Bier noch bezahlen kann. Da, wo wir gedreht haben, wir haben in einer Galerie, Galerie M gedreht, die uns die 5 Wochen, die wir gedreht haben, die Galerie zur Verfügung gestellt haben. Und dort wurde dann die Beauty-Oase reingebaut. Und 100 Meter davon gibt es das Kulturzentrum, da finden Lesungen statt, Tanzabende, Sportveranstaltungen. Also da ist richtig was los und es ist so friedvoll da. Also wahrscheinlich nicht nur, ich will es jetzt auch wieder nicht verherrlichen, aber im Gegenteil zu den ganzen Klischees, die man über Marzahn hört, würde ich wirklich mal jedem raten, ob Berliner oder nicht, da einfach am Wochenende mal hinzufahren. Besonders bei Sonnenschein ist natürlich besonders schön.
Ja, bei Sonnenschein ist fast alles schön.
Jetzt hast du das kaputt gemacht.
Oh nein. Aber Marzahn ist auch bei bewölktem Himmel beispielsweise. Wenn die Sonne zwischendurch mal rauskommt und dann wieder verschwindet, denkt man doch, oh, jetzt ist es trotzdem schön hier.
Nee, da kommt es jetzt nicht mehr raus.
Ich wollte nichts kaputt machen. Aber überhaupt gar nicht.
Wenn abends nach Drehende die Sonne untergegangen ist, also sah richtig toll aus.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja dann aus dem 9. Stock oder so, das ist ja ein Blick, den man auch hat, also wenn du jetzt nicht direkt auf ein gegenüberliegendes Haus geguckt hast und dann möglicherweise sogar die Chance hattest, zu der Zeit ist ja noch gar nicht ganz viel entstanden, da gab es ja wahrscheinlich auch noch ziemlich viel Brache, ne?
Ja.
Also hast du wahrscheinlich auch einen weiten Blick gehabt und konntest den Sonnenauf- und Untergang möglicherweise sehen.
Richtig, also auf den Brachen haben wir immer gespielt. Ich habe auf einer Brache auch meine Gummistiefel verloren, da bin ich nämlich eingesunken, hatte ich richtig Todesangst. Also wahrscheinlich unterm Eastgate sind jetzt meine gelben Gummistiefel noch zu finden.
Die Geschichte hast du schon mal erzählt.
Weil sie aber auch stimmt.
Ja, aber da hast du nur von einem Gummistiefel gesprochen.
Stimmt.
Du kommst hier nicht durch. Das ist so geil, wie wir uns gegenseitig
gemein,
jetzt so.
Nee,
tut mir leid. Das musst du jetzt erstmal wieder
mehr.
So. Jetzt
mach
doch deine eigenen Geschichten. Ist mir doch egal. Hattest du in der Zeit eine beste Freundin in Marzahn, die du dann quasi verlassen musstest, weil es dann nach Prenzlauer Berg ging?
Kann mich an.
Das war der Hund.
An Mädchen gar nicht mehr erinnern. Ich war eher in so einer Jungsbande.
Lag das daran, dass du eine Schwester hattest? Die anderen beiden kamen, glaube ich, mit einem deutlichen Abstand, ne? Die anderen beiden Schwestern?
Ja,
die
sind ich bin, so noch 12. Nicht, bin noch nicht mit denen groß geworden. Mm. Also wenn man immer erzählt, Mensch, ich hatte 3 Schwestern. Die eine, mit der ich zusammengelebt habe, die ist älter und wollte auch weniger mit mir zu tun haben. Mhm. Und die anderen kamen halt durch die neue Ehe meines Vaters. Und da war ich dann nicht mehr so involviert.
Also hast du viel mit Jungs gespielt damals?
Generell lieber mit Jungs. Also jetzt hat sich das.
Ich lache nicht mal. Das hast du dich jetzt selbst. Nein, das machst du jetzt gerade selbst, ehrlich.
Also ich finde, jetzt gibt es ab einem bestimmten Alter, wenn auch das mit den Kindern abgeschlossen ist und die erste Ehe und so. Okay, warte mal.
Ich habe keine Ahnung, bist du im Ernst? Wo willst du denn hin?
Ich will dahin, dass ich jetzt so das Gefühl habe, dass wir Frauen, das müssen die Generationen nach mir müssen sagen, ob das bei denen auch so ist. Aber ich hatte früher mal das Gefühl, dass sehr viel,
ich weiß wirklich jetzt ganz im Ernst nicht,
Rivalität oder Rivalität was? Unter Frauen eher. Und das hat irgendwann aufgehört und jetzt gibt es eine ganz große
Solidarität.
Dankeschön.
Ja, ah, guck genau. Mal. Ist gar nicht so viel, was uns trennt. Also, aha, das ist aber sehr schade, dass du das so jung erlebt hast. Vielleicht warst du zu schön mit deinen arschlangen Haaren, von denen du ja erzählt hast. Vielleicht hat das andere Mädchen eingeschüchtert oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es genau die Zeit gewesen, in der man anfängt, sich für Jungs zu interessieren und alle Jungs wollten immer mit dir spielen.
Ich fand Mädchen immer anstrengend, die waren so zickig und immer diese Tonlage und so. Ich bin eher so bodenständig und will lieber ein bisschen Action und ich mochte auch gerne Kloppereien und so, weißt du? Also, ich glaube nicht, dass andere Mädchen neidisch auf mich waren.
Gut, kann sein, aber dieses Rivalität, das ist so schade, weil wirklich, ich habe das schon bei ganz vielen Frauen beobachtet, dass die, keine Ahnung, 40 sein werden mussten oder so, um irgendwie genau das, was du jetzt beschreibst, so eine Art, also Solidarität ist jetzt gar nicht das Wort, das ich eigentlich benutzen möchte, weil da schwingt zu viel Inhaltliches mit, aber dass man sich so näher kommt, dass bestimmte Dinge, dass man das Gefühl hat, eigentlich ist es viel interessanter oder oft ist es, dass diese Hürde wegfällt, so dieses Katz und Maus, dieses Mann-Frau-Ding, sondern dass man mit Frauen schneller sich so einklingt und nicht so viel vorbereiten muss, sondern ab so einem bestimmten Punkt schon einsteigen kann.
Aber es liegt natürlich auch an der Akzeptanz von einem selbst, finde ich. Die Entwicklung, die man selber macht. Mhm. Also ich weiß, dass ich einfach sehr lange so unsicher war und mich selbst auch nicht mochte, immer unzufrieden war und so. Und deshalb auch viel Neid eine Rolle spielte, weil ich immer dachte, die anderen können es irgendwie besser, die kriegen es irgendwie hin.
Woran lag das denn? Also weil du in der Schule nicht so gut warst? Oder was hat dich so unsicher gemacht? Was denkst du?
Ich glaube, es hat viele Gründe. Also da kann man ja schön in der Kindheit kramen. Ich glaube, dass die Scheidung meiner Eltern da eine große Rolle spielt. Bin sehr oft umgezogen, musste also immer wieder so von vorne anfangen und war dann eher immer so die von außen.
Dann die Neue.
Die Neue. Dann war ich, bin ich bis heute nach außen, also ich kann sehr laut und cool wirken und innerlich aber wahnsinnig unsicher. Ich glaube, also die Mischung ist vielleicht auch speziell. Und dann ganz sicher auch der Mauerfall. Der hat große Unsicherheit in mir ausgelöst. Aber ich hatte sie auch schon früher.
Du hast nicht in mir geruht. Nee. Also gut, welches Kind ruht in sich? Aber ich habe mal gelesen, dass du über dich selbst gesagt hast, dass du ein wütendes Kind warst. Ja. Kannst du damit was anfangen?
Ja.
Ja. Aber du weißt nicht genau, auf wen du wütend warst.
Na doch, weiß ich schon.
Doch.
Das ist halt nur die Frage, wie viel ich jetzt darüber erzähle.
Gut.
Aber
okay. Wir müssen jetzt Musik spielen. Das
ja,
doch.
Genau. Guter Bogen.
Und zwar spielen wir Vanessa Paradis. Interessant. Die wird nämlich so gut wie nie mitgebracht. Die hat dieses tolle Album gemacht mit Lenny Kravitz. Ne? Ich glaube, es ist sogar von I'm Waiting for the Man. Wofür steht dieser Song in deinem Leben?
Es ist eher die Platte oder generell die ersten Platten von Vanessa Paradis, weil ich einfach totaler Fan war und ich wollte so sein wie sie. Und dann hat sie sich auch noch Lenny Kravitz, der meine erste große Liebe war, hat sie sich dann auch noch geschnappt und hat dann diese Platte für sie gemacht. Fand ich einfach nur toll. Ich wollte immer so sein wie sie. Ich weiß noch, dass wir mit dem Französischkurs aus der Schule in Paris waren und ich habe die Second Hands danach abgesucht und die Clubs, wo ich wusste, dass sie da immer hingeht, weil ich wollte einfach mal in das Paradies sein. Und ich wollte auch mit Lenny Kravitz zusammen sein. Verdammt nochmal.
Radio 1. Hörbar Brust.
Über Architektur hat mal jemand gesagt, es sei wie gefrorene Musik. Ich fand das Bild schon ganz gut. Ich habe nur gerade gedacht, dieser Song ist wie auditiver Sex. Wie dieses Lied, ne? Wie viele Songs von Prince, wo man so denkt, okay, ich kann mir, ja. Da kann ich mir ein bisschen was vorstellen. Jördis Triebel, die Schauspielerin Jördis Triebel, ist heute hier zu Gast. Und du hast eben gerade gesagt, mir ist noch was zum Thema Wut eingefallen. Was?
Also eigentlich zu den Themen Gefühlen, weil es nicht nur Wut war und ist, was ich so doll spüre, sondern generell Gefühle und schon als Kind. Und ich kann mir vorstellen, dass das schnell viele überfordert hat und auch immer noch überfordert. Und deswegen bin ich so glücklich, dass ich den Beruf habe, den ich habe, weil ich das da alles lassen kann. Und im normalen Leben ist es, glaube ich, oft einfach den Leuten zu viel.
Das sagen Frauen oft, wenn ich das sagen darf. Es ist eine Intensität, von der man immer das Gefühl hat, es würde anderen zur Last fallen. Ne, man macht es, wahrscheinlich bin ich gerade zu kompliziert, wahrscheinlich bin ich gerade zu anspruchsvoll, wahrscheinlich fühle ich gerade zu viel, fühle ich gerade zu tief.
Ja, also, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede zwischen den Frauen, würde ich sagen. Also ich bin schon ein sehr, sehr sensibler Mensch, glaube ich. Und ich habe auch manchmal nicht so einen guten Filter. Mir wird schnell auch etwas zu viel. Aber ich empfinde, oder als Kind habe ich besonders stark empfunden und wusste immer, dass die, sei es die Gleichaltrigen, als auch die Älteren damit immer nicht so umgehen konnten. Ich habe dann immer nicht so reingepasst oder so funktioniert, wie ich hätte funktionieren sollen.
Ist das ein Grund, hast du dann lieber Zeit mit dir alleine verbracht? Wäre das eine Lösung? Oder hast du dir dann vielleicht eher ältere Leute gesucht, mit denen du Zeit verbracht hast?
Genau, viel gerne ältere, aber ich war auch gerne alleine, bin ich immer noch. Mhm. Und genießt es auch sehr, mit mir alleine zu sein, weil ich mir selber nicht zu viel bin. Ich kann nicht aushalten. Und ich brauche das auch, alleine zu sein. Ich kann nicht ständig im Austausch sein oder so, weil das kostet mich ganz viel Konzentration. Und danach bin ich dann immer leer.
Hat das dazu geführt, dass du, also das hat ja viel mit den Reizen auch von außen zu tun, und damit, dass selbst ein Gespräch mit jemandem, der einem sehr nahe ist und den man sehr liebt und dem man gerne zuhört, auch das sind ja neue Informationen, neue Sinneseindrücke und so weiter. Und auch das kann ja dann anstrengen. Also nicht im Sinne des unangenehmen Anstrengens, aber das geht vom eigenen Akku einfach runter. Gehst du weniger weg? Also würdest du sagen, dass du jemand bist, der verhältnismäßig ruhig lebt?
Würde ich schon sagen.
Schläfst du viel?
Sehr viel. Bin froh, dass ich jetzt schlafen kann. Früher konnte ich nicht gut schlafen, jetzt kann ich sehr gut schlafen. Und da lade ich auch den Akku auch auf beim Schlafen. Aber so ausgehen ist irgendwie oft nicht mein Ding. Also weil ich ja auch auf der Arbeit so mit vielen Menschen zu tun habe und immer ganz viel nach außen, aus mir raus und so, dass ich dann oft gerne abends einfach wirklich, also meine Kinder sind immer willkommen und immer dürfen da sein. Die wollen, sind jetzt eh schon so alt, die wollen jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit dann noch im Zimmer sitze, im Gegenteil. Bin ich einfach gerne alleine und muss die Batterien dann auch wieder aufladen. Also ich bin niemand, der den ganzen Tag unterwegs ist und hier jemand trifft und da jemand trifft. Deswegen sind solche, ist jetzt so eine Pressezeit für mich sehr anstrengend oder Berlinale auch sehr anstrengend, weil es sehr viel, da muss ich sehr viel nach außen gehen.
Ich profitiere davon, weil wir haben schon ein paar Mal den Ansatz gehabt, ne, dass du mal wieder kommst und dann, aber du arbeitest wahnsinnig viel, warst du zwischendurch mal krank. Also das ist so, und jetzt profitieren wir schon auch mit dieser kleinen Sendung davon, dass du jetzt Promo machst für zwei verschiedene Projekte. Wir können ja mal einsteigen, was das angeht, und dann einfach wieder zurückspringen in der Zeit. Fangen wir doch mal mit dem Kleinen an.
Kleinen?
Ja, weil deine Rolle da nicht besonders groß ist, aber sehr schön. In dem Film Köln 75. Da habe ich zuerst gedacht, ach guck mal, Köln 75, jetzt ist das sowas wie Kudamm 82 oder sowas, ja. So, aber es ist was völlig anderes. Und es ist auch ein Film, hast du ihn schon ganz gesehen?
Bei der Premiere, ja. Auf der Berlinale.
Stimmt, er ist auf der Berlinale gelaufen, ist jetzt auch in den Kinos. Ich finde das ganz schwer, dieses Genre zu umreißen. Also ich bin eh keine Cineastin, aber in diesem Film, dieser Film ist so aus wie so ein Kuchen aus verschiedenen Zutaten. Also nicht so, dass ich sagen würde, der will alles, und das ist ja, manchmal ist das ja nicht so gut, ne, wenn man so. Ich finde den ganz interessant, weil er aus so verschiedenen Komponenten besteht. Vielleicht erstmal sowas wie eine grobe Handlung.
Der Film erzählt ums Köln-Konzert, also diese erfolgreichste Solo-Jazz-Platte überhaupt von Keith Jarrett.
Ein Jazz-Pianist, der auch mit Miles Davis gearbeitet hat zum Beispiel.
Genau, und die Geschichte der Vera Brandes, ein junges Mädchen, die mit 18, 19, kommt aus einer sehr spießigen Familie mit einem sehr
patriarchalen Vater, gespielt von Ulrich Tukur, passt super, die Mutter, das bist du, siehst toll aus.
Danke sehr.
Ja.
Genau, die dann anfängt, Musiker zu managen, erstmal, weil sie auch Musik interessiert ist, und sie will unbedingt Keith Jarrett, den hört sie auf so einem Jazzfestival, und den will sie unbedingt nach Köln holen und organisiert dieses Konzert und die Mutter gibt ihr dann heimlich, nein, mehr wollen wir aber dann nicht verraten.
Okay, hier falle ich dir jetzt ins Wort,
ja,
weil es ist nicht so, finde ich, dass der Film nun unbedingt von der, wenn ich jetzt sage, von der Handlung lebt, dann ist das gemein, aber du hast ja schon gesagt, es geht um dieses legendäre Konzert. Und es ist im Grunde, basiert es ja auf einer wahren Geschichte, nämlich der Geschichte von Vera Brandes, die eben Konzertorganisatorin aus Leidenschaft und eher zufällig geworden ist. Ne? Sie ist eine selbstbestimmte junge Frau, geht noch zur Schule, ein junges Mädchen, spielt mit dem Leben, ist sexy, ist selbstbewusst, flirtet und hat eben dieses diese Vorliebe für Jazz und rutscht so ein bisschen so rein und setzt sich da was in den Kopf und wird dann eher so fast wider Willen die bekannteste und erfolgreichste Konzertorganisatorin für Jazz, für internationale Jazzgrößen, die sie nach Deutschland holt. Und dann hat der Film aber noch diese zweite Ebene.
Wo der Jazz erklärt wird.
Genau, wo der Jazz erklärt wird. Und das ist, finde ich, schon sehr spielerisch gelöst und sehr schön. Also es macht Spaß.
Macht
auf jeden Fall
Spaß.
Diese einzelnen Teile finden dann zusammen. Und da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das ist schon schön. Und eben, du machst mit, Ulrich Tukur macht mit, Alexander Scheer.
Mala Emde.
Mala Emde ist die Hauptdarstellerin. Ich habe sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen.
Ja. Wirklich?
Ja, wo hätte ich sie schon sehen können?
Mittagsstunde hat sie mitgespielt, ganz viele Filme. Das ist eine ganz
tolle Schauspielerin.
Tolle Schauspielerin.
Ja. Also es hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
Also dazu muss man den Regisseur mal kennengelernt haben.
Der hat so einen eigenartigen Namen. Wie heißt der?
Ido Flux.
Ido Flux, ja.
Und er spricht kein Deutsch. Das heißt, der ganze Dreh fand auf Englisch statt. Und er hat auch, er hat natürlich gewusst, was wir sprechen, aber hat es, als wir es getan haben, dann nicht verstanden. Sondern er hat inszeniert, wie man Jazzmusik macht. Und das war so besonders und so schön, weil er einfach immer gespürt hat, wenn die Szene nicht funktioniert hat. Und dadurch hat es eine enorme Lebendigkeit.
Ich habe mir den ersten Satz aufgeschrieben, weil mir der so gefallen hat. Dein ersten Satz, ihr dreht wahrscheinlich nicht chronologisch, aber weißt du noch, was dein erster Satz bei diesem Film war?
Nee.
Das muss Herrn Königs Wurzelkanal sein.
Und vor allen Dingen bei der Szene, die wurde ja auch dann so zusammengeschnitten, musste mein Kollege, der meinen Sony spielt, die ganze Zeit Klopse essen. Und der sollte richtig Hunger haben. Ich weiß nicht, wie oft wir diese Szene gemacht haben. Und am Anfang hat er noch gedacht, oh, die sind so lecker. Und ich immer nur so drin rumgestochert, wart mal nur ab. Und am Ende hat er wirklich gesagt, ey, ich brech gleich.
Ja, also das ist der Film Köln 75. Wir verlosen 2x2 Karten. Und denken uns dazu natürlich noch, Sie kennen das ja, das Spiel, irgend so eine crazy fancy Frage aus. Aber erstmal spielen wir Erykah Badu, On and On. Hm. Warum?
Die Zeit, als ich in Amerika war, ich wurde auf der Schauspielschule genommen und hatte noch ein Dreivierteljahr Zeit, bis das Studium losging.
Da warst du 18, ne? Du warst noch ziemlich jung.
Und dachte, auch dann kann ich jetzt nochmal ins Ausland gehen und habe zwar nicht über eine Organisation, sondern über Bekannte bei einer deutschen Familie allerdings. In Massachusetts konnte ich da ein halbes Jahr als Au-pair-Mädchen hin. 4 Kinder, aber sehr reiche Leute, also in einer riesigen Villa mit Tennisplatz und eigener Yacht und Skipper und Swimmingpool und so weiter. Ich dachte, ja,
Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist dann aber auch schon Next-Level-Kapitalismus, ne? Huh.
Aber es war jetzt auch nicht, ich konnte es jetzt nicht die ganze Zeit genießen, weil ich habe ja geputzt. Also wir haben mich da schon richtig rangenommen. Und ich durfte aber jedes zweite Wochenende nach Boston fahren und bin da immer in die Plattenläden rein und habe gefragt, sag mal, was ist denn gerade?
Sag mal, was ist denn gerade los? Sorry. Was ist denn gerade?
Hast du einen Tipp? Ja, und dann drückte mir die Frau an der Theke Erykah Badu in die Hand. Und ich habe die einfach das halbe Jahr lang, was ich in Amerika war, hoch und runter gehört. Ich war so fasziniert von dieser Frau, von dieser Stimme, von dieser Musik. Und es ist immer noch, wenn ich sie höre, die ist ja heute, also ist ja immer noch eine wahnsinnig tolle und unabhängige Frau und macht einfach tolle Musik. Und diese Stimme.
Sure, we'll see. The world keeps turning.
Jazz.
Ja, Radio 1, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Und ich glaube, einige von Ihnen möchten uns schreiben, wenn wir gleich erstmal die verrückte Verlosungsfrage uns ausgedacht haben. Aber noch ist es nicht so weit. Zu Gast ist die Schauspielerin Jördis Triebel, die, und das ist so lustig, wie das Leben manchmal Kreise zieht oder Klammern, Christian Schwachow, der Regisseur, den hast du kennengelernt früher. Das war sowas wie ein Jugendfreund, würdest du das sagen? Oder ist Freundschaft so?
Naja, aber auch so, war ein bisschen verliebt in ihn.
Ist ja auch ein attraktiver Mann.
Aber wir haben nicht geknutscht. Da waren wir noch zu klein. Nee, wir waren 7, 8.
Oh, okay.
Und waren beim Pantomimunterricht, haben wir uns kennengelernt. Haben Pantomime gemacht. Und da haben wir dann ab und zu geschwänzt, weil wir hatten eine gemeinsame Leidenschaft. Und zwar das Buch Der kleine Vampir. Warum lachst du jetzt?
Nein, weil ich mir vorstelle, wie es dann weitergeht. Ob ihr euch verdrückt habt, um euch gegenseitig daraus vorzulesen oder pantomimische Szenen nachzuspielen aus diesem Buch oder
das
so.
Das wird nicht verraten, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall hatte er mehr Westkontakt wahrscheinlich, weil er hatte diese ganzen Bücher zu Hause. Und dann hat mir immer eins ausgeliehen und so. Und das war das Schönste, in der Badewanne liegen und kleiner Vampir lesen. Und wir haben bis heute vor, irgendwann, ich hoffe, es passiert wirklich mal, den kleinen Vampir zu verfilmen, als Film oder als Serie. Und da ich ja jetzt halt nicht mehr die kleine Anna spielen kann, die Schwester von Rüdiger, sondern jetzt bin ich wahrscheinlich die, Mist, wie heißt denn nochmal, diese richtig gruselige Tante von Rüdiger.
Tante Dorothee. Tante Dorothee. Interessanterweise, und das meinte ich vorhin, hat sich euer Leben dann, also er ist dann nach Hannover gegangen, 1990, mit seiner Familie. Und
na, kurz vor der Wende, kurz vor dem Mauerfall,
stimmt,
ist er in den Westen rüber. Und wir haben uns verabschiedet, ich habe ihm noch meine Angel geschenkt, meine Bambusangel als Abschied. Und dann haben wir wirklich gedacht, wir sehen uns nie mehr wieder. Ja, da guckst du, ne?
Ich finde das so toll, dass du ihm die Angel geschenkt hast.
Und die hat er auch, die hat er noch irgendwo im Keller, hm?
Kann ich mal fragen. Nein, ich finde das so toll, weil 2013 spielst du die Hauptrolle in Westen und wirst auf dem World Film Festival in Montreal als beste Darstellerin ausgezeichnet. Wie geil ist das? Also dieser Film hat sowieso viel Anerkennung bekommen. Aber das ist doch eine schöne Geschichte mit euch beiden. Ja, finde ich gut. Du hast Blackstreet mitgebracht. No Diggity. Mhm. Was verbindet dich mit diesem Song?
Schauspielschule. Wir waren ein Jahrgang von, glaube ich, wir waren 33. Und das Studium war nicht ohne, es war wirklich ganz schön hart, ging ins Eingemachte und so. Und deswegen, wir hatten was auszugleichen und waren deshalb, glaube ich, der absolute Partyjahrgang. Wir haben die besten Partys gemacht, legendäre Partys, mit auf den Tischen tanzen und allem drum und dran. Und dieser Song erinnert mich immer an diese Zeit, wo alles so aufregend war. Also auf der Bühne stehen, bewertet zu werden, überhaupt seinen Beruf erlernen zu dürfen. Und dann war so ein bisschen wie bei Fame. Wir hatten ja Tanzunterricht, Pantomimunterricht, Fechten, Akrobatik, Gesangsunterricht, einfach alles. War wirklich toll, aber auch man wurde halt auch wirklich hart bewertet. Also was nicht ohne war für so einen jungen Menschen, der noch mitten in der Entwicklung steckt. Aber wir waren ein toller Jahrgang, sind auch in Sommerferien zusammen verreist und haben diese Partys da gemacht. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit.
Dieses Fechten, das gehört ja offenbar immer noch so zum Standardrepertoire. Liegt das daran, es werden ja keine Abenteuerfilme mehr gedreht, also Klammer auf, Johnny Depp, Klammer zu. Hat das was mit Körperkoordination zu tun oder was ist, warum immer noch?
Letztendlich schon. Ja? Okay. Und wahrscheinlich, wenn man denkt an den Theatern, wird ab und zu, wird es mal eine Fechtszene gebraucht oder so. Mehr die Männer als die Frauen. Aber mir hat es trotzdem total Spaß gemacht. Und ich warte immer noch drauf, dass ich meinen Actionfilm machen darf, wo ich mal Schwertkampf oder sowas machen darf.
Gut, dann hören wir jetzt No Diggity Blackstreet. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse. It's going down, fade to Blackstreet. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Jördis Triebel. Also, Du hast studiert, 97 bis 2001. Dann wurdest du Ensemblemitglied am Bremer Theater bis 2004, steht hier. Dann wurdest du zwischendurch schon mal 2002, nämlich vom Intendanten, ins Zimmer gerufen, ins Büro. Also, ich muss Ihnen mal was mitteilen, Sie haben den Kurt-Hübner-Preis gewonnen.
Ja, nach dem ersten Jahr schon.
So, siehst du, das ist ein sehr anerkannter Theaterpreis. Weißt du noch, was du gesagt hast?
Was, ich?
Ja, wieso denn Icke? Naja, ich will halt einfach nur sagen, danach Gastspiel, Schauspielhaus Zürich, dann Schauspiel Köln. Also du hast schon auch an den renommierten Theatern gespielt und du bist sehr früh erkannt und entdeckt worden und ausgezeichnet worden. Dieser Preis war ja nur der Anfang. Also du hast eine lange Liste und du gehörst jetzt nicht zu den Leuten, die sich ja eben selbst auf die Brust schlagen. Aber erhöht es den Druck oder belohnt es eher und bestätigt, wenn man so früh für das ausgezeichnet wird, was man macht?
Ich habe so viele Gedanken dazu. Ich muss die mal kurz ordnen.
Ja, mach mal.
Also natürlich klingt es, wenn du jetzt die Vita vorliest, immer so, als wäre so eins zum anderen und nur steil bergauf und so. In meiner Empfindung war das natürlich nicht so. Das hat auch mit Entscheidungen zu tun. Ich habe ja am Bremer Theater gekündigt aus bestimmten Gründen. Und da haben mir alle gesagt, naja, und jetzt denkst du irgendwie, jetzt geht's voll los. Also ich bin nicht weg, weil ich ein neues Engagement hatte, sondern dann habe ich gedacht, ich muss jetzt wirklich mal was anderes machen. Ich habe nur gespielt, Schauspielschule, dann Theater, von morgens bis abends immer nur gespielt. Ich habe gar keine Ahnung vom Leben und wollte eigentlich, was seit damals mein großer Traum ist, nach Paris gehen und Französisch lernen, was ich bis heute nicht gemacht habe. Und hatte mich dann auch schon dort an der Uni angeschrieben und mir einen Job gesucht und so. Und dann kam der Anruf, ob ich nicht in Zürich als Gast mitmachen will, mit Karin Henkel, die auch in Bremen schon inszeniert hat. Und habe ich gedacht, naja, Zürich oder Paris, du da. Ich doch nach Zürich. Dann habe ich dann noch ein Stück gemacht. Und so kam dann eins zum anderen. Dann kam Köln, war auch ein Zufall. Und als ich in Zürich aber noch das zweite Stück gemacht habe, kam dann die Castinganfrage für Emmas Glück.
Das war
Hauptrolle Kino. Mhm. Ich meine, da kommst du ja auch nicht drauf.
Stimmt, dabei. Da bist du ja auch gleich, da ist das ja auch gleich irgendwie ein Preis.
Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt wirklich immer von einem zum anderen und dann lief das alles locker leicht. Also nach der Schauspielschule war ich ja auch ein Jahr lang, den Theatern war ich nicht mädchenhaft genug. Also da wollte mich kein Theater haben. Dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich dann nach Bremen kam. Und da hatte ich einfach totales Glück, dass der Klaus Pierwoss, der leider schon verstorben ist, was in mir gesehen hat und an mich geglaubt hat und mir alle Rollen gegeben hat, die ich sonst nie hätte spielen dürfen. Also die Julia zum Beispiel durfte ich auf der Schauspielschule nie spielen. Ich war dann eher mal die Mutter und so. Also ich durfte mich da richtig ausprobieren. Und nach dem ersten Jahr bekam ich eben diesen Preis. Und das hat schon extremen Druck ausgelöst, weil vier Spartenhaus, Oper, Schauspiel, Tanz und Kindertheater. Und einer aus dieser Sparte bekam immer den Preis, sozusagen, der wurde einmal im Jahr verliehen. Und da habe ich gedacht, schon nach dem ersten Jahr, ich bekomme den jetzt. Natürlich habe ich mich gefreut, aber ich habe auch gemerkt, die im Theater haben sich nicht so darüber gefreut, weil eigentlich wären andere dran gewesen, die eben viel länger schon da sind und schon jahrelang sozusagen alles da reingeben in diesen Beruf und alles für dieses Theater geben. Und deswegen war die Stimmung dann auch nicht so gut am Theater. Bis hin zu kleinen Mobbing-Geschichten, was dann auch der Grund war, warum ich dann da gekündigt habe und dachte, eigentlich das, was ich auch im Theater gesucht habe, so eine Art Gemeinschaft und ich gebe mich da voll ins Hin, war eine Riesenenttäuschung. Und das war der Grund, warum ich gekündigt habe. Und da hat Herr Pierwoss zu mir gesagt, na, wo wollen Sie denn hin, Frau Triebel? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich will einfach weg. Ich will jetzt mal leben und mal was ganz anderes machen. Weil ich kann nicht immer nur vom Leben erzählen und weiß selber nicht, was das ist. Und dann?
Dann ging das so. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Und oft wirken die Dinge eben so, als würden sie ineinander greifen und sind dann doch eigentlich, wenn man drin steckt, so eine Ruppel- und Ruckelpartie. Und dann liest es sich in der Aufzählung anderer möglicherweise sehr flüssig. Gab es eine Zeit in deinem Leben, die du rückblickend, ohne dass du jetzt erklären musst, warum, lieber übersprungen hättest, also wo du so sagst, es war nicht gut. Es war nicht gut, in der Zeit war ich nicht gut zu mir oder habe mich nicht wohl gefühlt.
Boah, viele Jahre.
Ja? Jahre gleich. Also würdest du sagen, dass, oh, okay.
Also es fing eigentlich schon im Teenageralter an. Ich habe wirklich lange gebraucht, eigentlich erst als meine Kinder so, also noch nicht so lange eigentlich, dass ich mich richtig wohl in meiner Haut fühle, dass ich so das Gefühl habe, ich bin so im Gleichgewicht. Wenn du mich anguckst.
Ja, ich wundere mich und es ist so schade. Also ich überlege parallel, ob sowas gut ist für deinen Job. Weil vielleicht jemand, der zu sehr in sich ruht und zu geschlossen ist vielleicht.
Ich habe es auch immer geglaubt. Ich habe auch immer geglaubt, solange ich mich so doll aufreibe, das sieht man dann alles vor der Kamera oder auf der Bühne. Da ist auch bestimmt was dran, aber ich merke auch, seitdem die Kinder da sind, ich viel bodenständiger bin und auch abschalten muss und ich einfach gebraucht werde und einen Alltag herstellen muss und so, dass ich da auch noch ganz viel zu erzählen habe und dass man auch aus der Ruhe heraus, besonders aus einer Ruhe heraus und in einer nicht selbstzerstörerischen Art gut Geschichten erzählen kann und Figurengeschichten erzählen kann. Vielleicht sogar noch besser, weil man einen viel klareren Draufblick hat auf das, was man erzählen will.
Hast du da irgendeine Technik gelernt? Also so, wenn du sagst, dass wenn du das Wort selbstzerstörerisch in den Mund nimmst, das kennt, glaube ich, jeder oder jede von sich, eben mehr oder weniger stark, je nachdem. Wenn du jetzt von Jahren sprichst, die nicht so gut waren, hatte ich da ein Yoga, eine Meditation, eine Therapie? Gibt es ist es wirklich dieses, dass du Mutter geworden bist? Ist es das, was dich da stabilisiert hat? Was würdest du sagen?
Unter anderem. Ich glaube, es sind auch Erfahrungen, die man macht, dass man merkt, man muss nicht immer 200% geben, sondern, also es hat viel mit Vertrauen zu tun, dass ich mir selbst vertraue, dass das im richtigen Moment schon alles da sein wird, dass ich nicht die ganze Zeit in dieser Stimmung sein muss. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Dark, die Serie, wo wir alle immer auf einem ganz hohen Energielevel sein mussten, der Hysterie, der Panik, ne? Alle drei Staffeln lang. Und da waren die Kinder auch noch sehr klein. Und da konnte ich es noch nicht gut, dass ich abschalten konnte. Und das hat mich so angestrengt, weil es mich immer so viel kostet, wenn man den ganzen Tag weint und hysterisch ist, ist man ja trotzdem fertig, wenn man nach Hause kommt. Weil es gibt bestimmt Leute, die können das spielen. Ich fühle das dann wirklich. Und es ist nichts, was ich mit links mache. Ich liebe das an meinem Beruf, dass ich mich einfach vollkommen hingeben kann. Aber es kostet halt auch seinen Tribut. Und ich glaube, mit der Zeit habe ich dann einfach, weil letztes Mal, als ich bei dir war, habe ich ja auch gesagt, ich will mal Komödie machen, weil ich viele Jahre lang Filme gedreht habe, die wirklich nur in den Eingeweiden umgewühlt haben. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht mehr. Also ich habe da auch mal einen ganz tollen Film abgesagt, was mir auch echt noch bis heute leid tut. Aber es ging einfach nicht, weil ich gedacht habe, ich kann das jetzt nicht nochmal machen. Ich muss jetzt leichtere Sachen, also selbst Komödie hat ja auch eine totale Tiefe, aber ich muss jetzt auf mich aufpassen. Und wenn es im Gleichgewicht ist, dann funktioniert es gut.
Aber es ist doch auch gut, das an sich selbst zu beobachten, dass man so ein mentales Immunsystem mit der Zeit aufbaut. Das ist das, was du eben meintest mit den Erfahrungen. Ne? Das ist ja die Antwort, die du gegeben hast. Manchmal rettet man sich auch einfach selbst. Also indem man die Erfahrung, die man macht, richtig auswertet.
Ja, und du hast ja gefragt, ob es eine bestimmte Zeit gab, die ich gerne ungeschehen machen würde. Klar, es gab richtige tiefe Einschläge in meinem Leben, aber hätte ich die nicht gehabt, wäre ich gar nicht an den nächsten Punkt gekommen. Also Chaos fühlt sich schlimm an, aber wenn man danach richtig sortiert und das Puzzle neu zusammensetzt, so wie man es nämlich gerne hätte, dann, und das eine wäre ohne das andere überhaupt nicht gegangen. Aber was das zum Teil kostet, was man da gelassen hat an Schmerz.
Federn und Kraft, ja.
Ist halt das Leben.
C'est la vie. Schmusen muss sein.
Ja.
Wow. Gerhard Schöne.
Kennst du das Lied?
Nein.
Also alle, die es jetzt hören, also es ist einfach nicht nur für Kinder, aber er ist mein absoluter Kinderheld. Ich war auch fast auf jedem Konzert und habe den auch mit meinen Kindern, als die klein waren, immer gehört, weil ich finde, er beschreibt halt das, wonach wir uns alle sehen. Also es geht in dem Lied um Menschen, die einsam sind, die vielleicht gesehen werden als anstrengend oder als Arschlöcher. Darf man Arschlöcher?
Ja,
Arschlöcher. Arschloch. So, jetzt ist raus. Arschloch.
Wo waren wir?
Also hinter die Fassade zu gucken, warum jemand eigentlich so ist. Und das letztendlich, also Schmusen muss sein, dass einfach jeder sich nach Liebe und Aufmerksamkeit und einfach mal eine Umarmung wünscht oder so.
Auch wieder so ein Bogen zu Marzahn Mon Amour, genau. Weil die erste Episode ja wirklich sehr in diese Richtung geht. Dann sprechen wir ja danach mal darüber.
Streicheln, schmeicheln, zärtlich und fein. Herzen, Scherzen, Schmusen muss sein.
Hätte sie einen Freund, der sie zwickt in den Po, wäre sie froh.
Jetzt rührt mich einfach zu Tränen. Könnte sofort in Tränen ausbrechen. Ich finde das so schön, so auf den Punkt gebracht. Ist doch einfach so.
Ja, spread love. Das ist sicherlich für vieles die Lösung. Aber es ist gerade eine komische Zeit einfach. Wir sind jetzt hier Mitte März. Ich weiß nicht, wann Sie dieses Gespräch möglicherweise als Podcast hören, ob die Welt dann noch am seidenen Faden hängt oder was auch immer. Wie kommst du klar, bevor wir jetzt thematisch ganz woanders landen, nämlich bei deiner Arbeit? Aber wie kommst du klar? Wie kriegst du das hin mit deinem Kopf, weil jeder Tag voller Absurditäten ist und die Gewissheiten mehr und mehr schwinden und es zudem aber auch noch so skurril wird. Und das, was früher als redlich, ich nehme jetzt auch bewusst dieses alte Wort, anständig meinetwegen gegolten hat, wie man miteinander umzugehen hat, das so, ist so völlig auf den Kopf gestellt.
Keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Keine Ahnung, wie die anderen damit umgehen. Also.
Nee, nur du.
Nur ich. Also es gibt Tage, da halte ich es nicht aus. Könnte ich schreien vor Wut. Dann gibt es Tage, wo ich es versuche, ein bisschen von mir fernzuhalten und eher wie dieses Lied, was wir gerade gehört haben, kleine Begegnungen auf der Straße, jemandem irgendwie ein Lächeln zu schenken oder irgendwie zu helfen, wo ich so denke, da sieht man es, da findet echtes Leben statt und das ist ganz wichtig, dass wir das miteinander erleben. Ich finde es ganz schwer. Ich finde es vor allen Dingen auch schlimm, wie soll man es seinen Kindern erklären?
Ja. Fragen die dich? Oder?
Ja, klar. Ja. Und die haben auch, was schade ist, eine ziemlich negative Zukunftsperspektive. Also die sagen dann auch, na, wahrscheinlich leben wir ja sowieso alle nicht mehr so lange.
Was sagen die Jungs?
Ja. Wo könnten wir denn hin ausreisen, wenn es irgendwie jetzt enger wird? Wo wäre es denn sicher, wenn wir das überhaupt noch erleben? Also ja, also die sind aber nicht unglücklich dabei, sondern es wirkt dann eher so total abgeklärt, was total erschreckend ist. Aber ich merke halt, dass ich versuche ehrlich mit denen zu sein und das kann ich denen auch schon zumuten. Aber ich finde es halt auch in so einem Kontrast, was die an der Schule lernen, das alte Bildungssystem, wo man auch denkt, also könnte man ein paar Reformen kommen, ja. Wo sie irgendwie noch Sachen lernen, die überhaupt nichts mit der Gegenwart zu tun haben und dann drauf gepocht wird, dass die sich noch an bestimmte Regeln halten, wo die sagen, also ich meine, muss ich noch Radio und Fernseher anmachen oder an die Zeitung gucken, wie die sich benehmen und das sollen unsere Vorbilder sein. Also das ist einfach so verquer. Und ich würde ihnen gerne mehr Hoffnung geben. Manchmal fällt mir das wirklich schwer. Deswegen, ich finde es, was trotzdem total wichtig ist, und dabei sollte man auch kein schlechtes Gewissen haben, ist einfach Zeit mit seinen Liebsten verbringen und versuchen, so freundlich wie möglich zu den Menschen zu sein, ihnen zuzuhören.
Und auch den Mut zu haben, hin und wieder mal was auszublenden, das nicht alles so an sich ranzulassen. Ne?
Ja, weil das ist ja wie so ein Strudel. Ja. Fängt man erstmal an, dann landet man so weit unten. Und dann bringt man ja selber den anderen auch nichts mehr. Also es bringt ja dann auch nichts.
Also was wir lernen können aus der Situation, ich glaube, ich habe das auch neulich schon mal gesagt, ist, finde ich, oder das habe ich auf jeden Fall für mich da rausgezogen, wobei ich das immer schon sehr stark gemacht habe, so für den Moment zu leben. Weil du das Gefühl hast, dass das, was du planst, so ein einfacher Urlaub erscheint mir manchmal schon so, dass ich so denke, ja, ich weiß gerade gar nicht. So alles ist eigentlich ist immer nur so auf Sicht fliegen. Geht momentan und vielleicht ist das für eine Gesellschaft gar nicht so verkehrt, dass man die Momente auch zu schätzen weiß, mehr zu schätzen weiß, sich mehr in der Gegenwart aufzuhalten, weil wirklich am nächsten Tag kann vieles auf dem Kopf stehen. Okay, Marzahn Mon Amour, wir haben vorhin schon kurz zweimal davon gesprochen, ist eine feine, kleine, sechsteilige Serie, die in der ARD-Mediathek jetzt auch läuft. Du spielst Kati Grabowski, eine Schriftstellerin. Das Ganze ist entstanden auf der Grundlage des Romans Mazan Mon Amour der Autorin Katja Oskamp. Ein Roman über eine Schriftstellerin, die so ein bisschen ins Taumeln kommt, das Leben wackelt.
Also ist auch ein autobiografischer Roman von Katja Oskamp. Ja, es ist eine Phase ihres Lebens, wo sie, glaube ich, so Anfang 40 ist und merkt, also dass die Karriere als Autorin nicht vorangeht. Die Verlage wollen die Bücher nicht mehr verlegen. Ihre Tochter wird flügge. Und sie merkt auch, sie ist in einem Alter angekommen, wo sie sich auch als Frau verändert.
Und ihr Mann hat sie verlassen, ne?
Naja,
oder verlässt sie?
Ist nur in der Serie.
Ach so, okay.
Im Buch ist es nicht so. Also ein paar Sachen sind verändert worden. Und sich in einer Phase ihres Lebens befindet, wo einfach sie A, nicht mehr gebraucht wird und B, die Dinge nicht einfach so von alleine fortbewegen, sondern sie sich selbst in Frage stellt und eine Krise gerät und bevor sie absolut in der Krise versinkt, den Mut hat, was ich ganz, ganz stark finde, zu sagen, gut, dann mache ich jetzt was ganz anderes. Durch Zufall eben auch gefragt wird, naja, du kannst ja als Fußpflegerin arbeiten, dann macht sie die Ausbildung. Und fängt in Mazan als Fußpflegerin an und da steigt die Serie dann ein, hört sie den Geschichten dieser Menschen zu, was unglaublich berührend, lustig und zärtlich beschrieben ist im Buch und was Clara von Arnim, die Regisseurin, die sehr jung ist noch, das auch wirklich geschafft hat, das auf ihre Art zu übertragen. Und das liegt natürlich auch an meinen großartigen KollegInnen, also Deborah Kaufmann, Yvonne Bormann, aber ganz besonders, und das war für mich, das größte Geschenk mit Eva Weißenborn.
Ursula Werner, hier war, können Sie sich auch anhören, das Gespräch.
Hermann Bayer,
der ist gleich die erste. Hermann Bayer hätte ich kein Gesicht zu gehabt, wenn ich den Namen höre, was wirklich sträflich ist, weil es ist einer der wunderbarsten Schauspieler überhaupt. Und er hat auch, also ihm haben sie diese Rolle oder es wirkt so, als wäre ihm diese Rolle auf den Leib geschrieben worden. Und ihr zwei, also du als Anfängerin und er als wirklich grummeliger
Ex-Stasi,
Zyniker, irgendwie so ein böser Typ. Also denkt man so, er ist so verhärmt, er ist so unfreundlich und du willst am Anfang auch gar nicht an seine Füße, an seinen Körper. Du würdest dich freuen, wenn du das nicht müsstest und kommst immer nicht drum rum. Und da ist dann auch diese Parallele zu dem Song, den wir gerade gehört haben, ne? Dass Menschen aufblühen und weicher werden und sich öffnen, wenn man ihnen mit Liebe und Aufmerksamkeit begegnet. Auch wenn man momentan das Gefühl hat, dass das gar nicht zählt in einer Welt des Darwinismus irgendwie, wo es darum geht, dass der Stärkere gewinnt und jede Art von Liebe und Öffnung so eine Art als Schwäche gedeutet wird. Aber es gibt viele Menschen, die daran glauben, dass man es trotzdem einfach immer, immer weitermachen muss. Und du gehörst offenbar zu diesen Menschen.
Und das Schöne war halt auch durch die Arbeit an den Füßen, wo viele gesagt haben, musstest du dann wirklich an die Füße ran? Also ich habe damit überhaupt gar kein Problem, sondern im Gegenteil, ich fand diese Berührung der Füße, weil es sowas Intimes hat sofort so eine Ebene der Vertrautheit geschaffen zwischen mir und meinen KollegInnen. Und das war unglaublich schön. Also es hat auch so eine Ruhe reingebracht. Ich habe ihn ja immer am Anfang die Füße gewaschen. Und dann bearbeitet und massiert. Ein Kollege ist
ohnmächtig geworden.
Nee, ist eingeschlafen. beim Drehen, während der Massage. Und ich war einfach nur dankbar, dass ich denen zugucken konnte. Ihre große Schauspielkunst.
Toll, wirklich. Also das ist, würde nicht auch das Drehbuch so toll sein und das passt einfach alles zueinander. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler, und da sind eben sehr viele ältere Schauspielerinnen und Schauspieler auch dabei. Und das sind Meisterinnen und Meister, denen man wirklich gerne zuschaut und die so virtuos sind.
Und die man viel zu selten
sieht. Die man wirklich zu selten sieht.
Fernsehen sieht, ja.
Also es hat mir gut gefallen. Und wie du eben schon sagst, Füße. Ne? Füße ist ja, ich glaube, die meisten Menschen schämen sich ihrer Füße. Also finden das, zeigen die ungern her. ausgerechnet die Menschen, die diesen Charme haben sollten, laufen mit offenen
Sandalen rum,
so, wo man so denkt, das macht das weg, so. Aber mir ist auch bewusst geworden, ich habe mit Sicherheit 500.000 Mal mehr Brüste und Glieder und Scheiden gesehen in meinem Leben als nackte Füße. Das ist was sehr, 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 sehr intim. Also im Fernsehen meine ich jetzt einfach.
Ach so.
Okay, das hätte ich vielleicht dazu. Dein Blick hat mich stutzig gemacht. Gott sei Dank habe ich das noch dazu gesagt. Nein, wann sieht man denn im Fernsehen nackte Füße? Und das finde ich schon auch mutig. Und jeder, der jetzt denkt, oh Gott, ich will jetzt aber hier nicht irgendwie Hornhaut sehen, wenn ich mir diese Miniserie angucke. Es gibt schon, auch gleich zu Anfang, 2, 3 Close-ups auf Füße. Und das sind keine Insta-Beauty-Shots, so.
Sondern sind das die Originalfüße?
Originalfüße von Menschen.
Der Schauspielerin.
Richtig, der Schauspieler und Schauspielerin. Aber das wird erstens nicht überstrapaziert und zweitens gehört es dazu. Und es unterstreicht diese Authentizität. Und mir ist es eben dadurch bewusst geworden, wir sehen nie nackte Füße.
Und was besonders schön ist, Clara hat in der Vorbereitungszeit, das Büro war auch in Marzahn, hat sie sich oft auf eine Bank gesetzt und hat die Leute beobachtet. Und diese kleinen Beobachtungsszenen des Alltags hat sie aufgeschrieben und die wurden von der zweiten Regie parallel gedreht mit Statisten. Und immer wieder kommen so kleine Filmchen über Marzahn rein und das ist so liebevoll und so schön. Also einfach, das ist wirklich eine Serie, die man einfach auch ins Herz schließt. Man schließt die Menschen ins Herz, man schließt diesen Stadtteil ins Herz. Also der ist einfach, man mag den unheimlich gerne. Der sieht auch so schön aus und ist liebevoll erzählt. Also ist ganz, ganz toll.
Marzahn Mon Amour, jetzt in der ARD Mediathek. Köln 75, jetzt im Kino. Hast du gerade abgewartet, bis ich nichts sage, damit du schlürfst?
Damit man schneiden kann.
Nee, das lassen wir jetzt drin. Auch das ist Authentizität, nicht nur Füße. Okay?
Okay.
Magst du deine Füße?
Ich glaube, ich habe ganz schöne Füße, ja. Kann man auch mal sagen. Denn also, es gibt so viele Partik an, die ich nicht mag, aber die Füße finde ich okay.
Wieso?
Naja, ist doch bei allen so.
Ja, schade. Naja. Gut, wir gehen hier raus. Mit Feist, The Limit to Your Love. Aber wir verlosen ja vorher noch 2x2 Karten für Köln 75. Bitte beantworten Sie folgende Frage richtig. 2014 hat sie unter anderem, den hat sie häufiger mal bekommen, den Deutschen Filmpreis. Hieß der Film Hosen, Westen oder Pullover? Schicken Sie die richtige Lösung
an Hörbar. Das ist schwer. Das weiß selbst ich nicht.
Hörbar@radio1.de. So, wir gehen raus mit Feist, The Limit to Your Love. Willst du noch was sagen?
Ach, da kann man einfach so schön heulen bei der Platte.
Wie oft heulst du? Einmal pro Woche?
Nee, zurzeit nicht mehr so viel. Aber ich sollte mal wieder, das hat sich auch gestaut. Nach dem Autoklau hätte ich gerne geheult, aber da hatte ich so ein wichtiges Casting, da durfte ich nicht heulen, musste mich zusammenreißen, danach waren die Tränen weg. Da blieb nur noch die Wut. Aber ich hoffe, die kommen jetzt mal. Vielleicht sollte ich, jetzt, warte mal, mach mal Feist an.
So, und wir bitten jetzt hier erstmal jemanden, der sich um die Security von Jördis Triebel kümmern kann, mit uns Kontakt aufzunehmen, hörbar@radio1.de. Und wir bitten natürlich jemanden, der Jördis kostenlos ein egal, auch alten, hässlichen VW Caddy zur Verfügung stellen kann. Diese Frau
aber braucht, eine Automatik.
Diese Frau kann offenbar nur
Automatik.
Automatik, hätte ich ja nicht gedacht. Naja, okay. The Limit to Your Love, Feist. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Alles schon vorbei, ja?
Das ist schon vorbei.
Ich hatte doch noch einen Song.
Nee, das war's.
Stromae.
Du hast 9 eingereicht. Wir haben gesagt, du darfst nur 8.
Jetzt schreit sie mich an.
Okay, das war's. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.